Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Oberösterreichischen Gesundheitsholding.
Zwei Phasen, die die Frauen am meisten spüren, ist eben die vorm Eisprung, wo es den meisten relativ gut geht, wo es wirklich sie wohlfühlen, aktiv sind, fit sind. Und dann kommt die Phase vom Abbau, wo es dann schon langsam in Richtung, es wird fad, es wird zach, man wird müder. Und drum ist manchen kurz vor der Regel wirklich elend.
Hallo und herzlich willkommen bei Gesund und Glücklich, dem Gesundheitspodcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Ich bin Elisabeth Eidenberger, ich bin Head of Podcast und Audio bei den Oberösterreichischen Nachrichten und ich bin die, die hier die Fragen stellt. Die einen empfinden es vielleicht als ein bisschen ein Unwohlsein. Die anderen merken gar nichts und wiederum andere haben sowohl psychische als auch physische Schmerzen und zwar einmal im Monat. Vielleicht könnt ihr euch schon vorstellen, worum es heute geht. Wir reden über die Menstruation und vor allem über das Thema der Regelbeschwerden. Und so vielfältig wir Menschen sind, so vielfältig können sich auch diese Regelbeschwerden ausdrücken. Manche eben spüren es mehr, manche weniger und für manche ist es wirklich, wirklich schlimm, einmal im Monat. Und deshalb stellen wir heute die Fragen, naja, was sind denn eigentlich Menstruationsbeschwerden? Woher kommen sie? Wie können sie aussehen? Und vor allem natürlich, was kann man dagegen tun? Ich freue mich über die Person, die mir jetzt gegenüber sitzt, die mir diese Fragen beantworten wird. Sie ist Oberärztin an der Abteilung für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Klinikum Kirchdorf, ist selbst Wahlärztin. Herzlich willkommen, Doktorin Eva Binder.
Hallo.
Ja, das ist so dieses Thema mit den Regelschmerzen. Ich weiß nur, wie ich auch aufgewachsen bin, wo bei mir das Thema so aufgetaucht ist, dann war das so, naja, das hat man halt. Man hat es oder man hat es nicht. Und da müssen wir Frauen halt irgendwie durch. Ist ein bisschen einfach, oder?
Eigentlich ja. Eigentlich ja. Also prinzipiell wird uns immer alles vorgelebt, wie es die Mama gemacht hat, so macht das Kind auch oder die junge Frau. Und es wird nachgemacht. Also wenn die Mama massive Regelbeschwerden gehabt hat und gelitten hat, ist oft so, dass die Mädels das auch kopieren oder glauben, das ist das Normale. Ja. Und eigentlich nicht.
Eigentlich kommt es von wo ganz anders her. Ja. Fangen wir vielleicht mal ganz von vorne an, wenn es ums Thema der Menstruation geht, um den Zyklus geht. Ich hoffe, dass ganz viele da draußen Bescheid wissen, vor allem die Frauen, aber auch für Männer übrigens ganz spannend, Bescheid zu wissen, was da mit unserem Körper passiert einmal im Monat. Wie sieht denn so ein Zyklus aus? Was passiert da in unserem Körper?
Leicht ausgedrückt oder leicht erklärt ist es, der Zyklus besteht aus mehreren Phasen. Beginnend jetzt mit der Regelblutung. Also der erste Tag der Regelblutung ist der erste Tag vom Zyklus. Das wird auch immer gefragt, wenn man wohin geht und Beschwerden hat. Wann war der erste Tag ihrer Regel? Wie lange Regelblutung dauert, da fängt schon an, die Unterschiede zu machen. Die einen haben 3 Tage, die anderen 5 Tage, die anderen haben 12 Tage. Der Teil davon ist normal. Ein Teil davon nicht. Und das wissen aber viele Frauen nicht, weil sie nicht drüber reden und nicht wissen, dass 12 Tage Regelblutung nicht normal ist.
Deshalb reden wir drüber.
Richtig. Schlussendlich hat der Körper einen enormen Sinn im Leben. Er muss sich fortpflanzen und das bereitet er schrittweise vor, jedes Monat. Ja. Regelblutung heißt, er fängt wieder von null an, ist nichts passiert, keine Einnistung, wir starten die neue Runde. Es spielen mehrere Hormone zusammen, die müssen gut zusammenspielen, weil sonst funktioniert irgendwas nicht. Und der Höhepunkt ist quasi der Eisprung. Ja. Und wenn in der Phase vom Eisprung dann nichts passiert, baut er wieder langsam ab. Und die zwei Phasen, die die Frauen am meisten spüren, ist eben die vorm Eisprung, wo es den meisten relativ gut geht, wo es wirklich sie wohlfühlen, aktiv sind, fit sind. Und dann kommt die Phase vom Abbau, wo es dann schon langsam in Richtung, es wird fad, es wird zach, man wird müder. Und bei manchen ist halt diese Phase durch die hormonelle Dysbalance massiv ausgeprägt und bei anderen, die merken das nicht so. Und drum ist manchen kurz vor der Regel wirklich elend.
Also das ist auch wichtig zu wissen, auch für einen selbst, dass man mal weiß, wann ist eigentlich auch mein Eisprung, warum geht's mir vielleicht jetzt gar nicht so gut. Das ist halt so, manche eben, wie Sie es gesagt haben, spüren es mehr, manche spüren es weniger, aber das ist ja auch mal gut zu wissen, nicht nur, okay, ja, ich habe meine Regel gerade jetzt, sondern auch, wann ist denn dieser Zeitpunkt des Eisprungs, wo sich meine Hormone wieder umstellen, wo, jetzt reden wir wahrscheinlich von Östrogen und Progesteron, wo diese zwei, die so viel mit uns tun, gut zusammenspielen müssen.
Genau. Wie gesagt, erste Phase ist vom Östrogen bestimmt, das wird mehr, der Schleim hapert sich auf, alles wird vorbereitet und wenn dann alles perfekt vorbereitet ist, fühlt man sich schön, fit, man will fortgehen, man will mit Leuten sprechen, man will Sex haben, fertig. Ja. Und wenn dann keine Befruchtung stattfindet, dann kommt das Progesteron, beziehungsweise das Progesteron fällt dann ab und bei manchen fällt es zu schnell ab oder ist sowieso zu wenig da und dann wird diese zweite Phase symptomreich.
Mhm. Symptomreich. Von welchen Symptomen sprechen wir denn da überhaupt?
Wo fange ich an? Die meisten fühlen sich krantig. Sie haben Heißhunger, sie haben Wassereinlagerungen, es fängt zum Ziehen an. Der Eisprung selber ist jetzt meistens auch teilweise schon ein Ziehen, aber das weiß man ja, das ist jetzt Eisprung. Das akzeptieren die meisten. Aber kurz vor der Regel fangen schon richtige Bauchschmerzen an, Kopfschmerzen an, Migräneanfälle, massive Erschöpfung, alles drum und dran.
Also die Bandbreite ist ziemlich, ziemlich groß. Ja. Also von wirklich physischen Schmerzen, weil es die Brust zieht, weil es im Bauch schmerzt, das kann sich ja dann auch ziehen in Rücken, überall hin.
Verdauungsstörungen sind problematisch, Verstopfung oder sonstiges, also es einfach funktioniert nichts, kurzfristig zumindest. Ja.
Und auch mental ist ganz, ganz wichtig, dass man eben da auch durchaus leidet.
Prinzipiell ja, wenn man Glück hat, nur mit Beginn der Regel, wenn man Pech hat, schon vorher.
Wie stark ist denn dieses Leiden, sage ich mal, oder diese Schmerzen und diese Beeinträchtigungen? Was würden Sie sagen, nein, das ist halt irgendwo im Bereich dieses Normal und ab wann sollte ich mir vielleicht doch mal Hilfe holen?
Also solange man seinen Alltag nur bewältigen kann und rundherum die Menschen nicht davonlaufen, ist vermutlich noch okay, ist aber eigenes Empfinden. Wie viel kann ich schaffen? Wie viel beeinträchtigt es mich selber? Und wo will ich was machen? Ja? Es gibt Menschen, die sagen, das ist mir doch ganz egal, wann ich jetzt 3 Tage krank bin. Das muss eh mein Partner aushalten oder sonst wer. Das passt schon. Ich nehme halt ein Schmerzmittel und damit ich arbeiten gehen kann und fertig. Ja. Und andere sagen, ich möchte das aber nicht.
Also auf jeden Fall mal abklären, oder? Das wäre ja, so eine Botschaft beim Frauenarzt, bei der Frauenärztin, einfach mal ansprechen, ob man denn da was tun könnte oder ob das eben im Bereich des Normalen liegt oder?
Es ist schwer messbar, was normal ist und was nicht normal ist, weil die Symptome ist ein subjektives Empfinden. Manche Frauen sagen, sie sterben vor Schmerzen, nehmen aber kein Schmerzmittel, wo ich dann mal denke, okay, entweder sie sind so hart im Nehmen oder die Schmerzen sind einfach nur subjektiv so schlimm. Ja? Und manche sagen, nein, ich komme schon zurecht, ich nehme halt meine 3 Schmerztabletten am Tag. Würde ich sagen, nö, das ist nicht gut. Ja?
Da auch die richtige Balance zu finden, wie gehen Sie da in der Diagnostik vor?
Meistens, wenn ich die Patienten noch nicht so gut kenne, bitte ich sie, dass sie ein bisschen ein Tagebuch führen oder sich selbst ein bisschen beobachten. Wenn die Mädels, also meistens kommen ja die jungen Mädels mit der Mama, weil die Mama schon Angst hat oder sich befürchtet, dass sie da Probleme hat. Und gerade die jungen Mädels haben Probleme am Anfang, weil das System noch nicht ganz perfekt zusammenspielt. Da erzählen mir die Mamas eine Geschichte und die Mädels eine Geschichte. Ja. Also auch da kommen die Unterschiede raus und deswegen bitte ich die Mädels selber das ein bisschen mitschreiben. Wann fängt die Regelblutung an? Habe ich vorher schon Probleme? Es gibt schon Apps, alle möglichen Geschichten, wo man das ein bisschen dokumentieren kann und ein bisschen schauen kann, auf was muss ich überhaupt schauen? Welche Symptome muss ich überhaupt aufschreiben? Oder was gehört wirklich dazu?
Ja. Also auf was könnte ich überhaupt achten?
Ja, weil die Standardgeschichten war es mehr Kopfweh, Bauchweh, ja. Aber dass man auf die psychische Komponente ein wenig schauen muss oder ja, ob man dann krank ist. Manche fühlen sich krank und haben wieder einen grippalen Infekt oder ein bisschen was in die Richtung und da ist es nur hormonell bedingt, weil es schon die nächste Regel wieder ansteht.
Mhm, als wäre das Immunsystem da vielleicht auch geschwächt ist und dann mal irgendwas aufgreift.
Vermutlich.
Also wir merken schon sehr komplex diese Geschichte. Was kann man denn jetzt tun? Angenommen, es kommt jemand zu Ihnen mit wirklichen Beschwerden, mental oder auch eben wirklich Schmerzen. Was kann man denn jetzt tun? Welche Ansätze, welche verschiedenen gibt's denn da?
Prinzipiell, wenn es hauptsächlich natürlich um Schmerzen geht, einmal wirklich eine gute Schmerztherapie. Also man darf Schmerztabletten nehmen und es ist erlaubt, dass man ein, zwei Schmerztabletten die ersten ein, zwei Regeltage nimmt. Das ist überhaupt kein Thema. Manche nehmen wirklich nur ganz leichte Schmerzmittel und glauben, hilft nicht, oder nehmen fünf davon, das ist verkehrt. Ja? Also entweder was Gescheites oder gar nicht. Und da gehört einmal beraten, was darf ich wie viel und wie oft nehmen. Was auch oft das Problem ist, dass die, ich rede jetzt von den jungen Mädels, weil die das oft noch gar nicht so genau wissen, wie es tun sollen, dass die im Wachstum sind. Wir sind im Wachstum, sind in den letzten halben Jahr 10 Zentimeter gewachsen, die haben Mangelerscheinungen in alle Richtungen. Die haben nicht nur einen Eisenmangel wegen Blutverlust, sondern weil sie wachsen. Die haben einen Magnesiummangel, weil sie wachsen. Und sie essen dann meistens nicht das, was gesund ist, sondern das, was beim Fastfood gibt oder sonstiges. Oder Red Bull oder Cola oder solche Sachen. Viel mit Zucker hilft auch nicht so. Also wenn man das ihnen sagt oder erklärt, sie sollen ein bisschen mehr gesunde Sachen essen, vielleicht Magnesium nehmen kurz vor der Regel oder länger Schmerzmittel zum richtigen Zeitpunkt. Und man darf sie aber der Regel verwöhnen lassen. Also man darf eine Wärmeflasche von der Mama einen Tee, Fernsehdog, keine Ahnung, irgendwas in der Richtung.
Also mal auch einen Schritt ein zurück machen, einmal ein bisschen eben nicht im fünften Gang, sondern vielleicht im ersten.
Vielleicht an dem Tag nicht die große den Lerntag einplanen oder solche Sachen.
Ja. Obwohl es natürlich Tage gibt, da kann man nicht aus. Ja? Wann die Schularbeit ansteht, wann die Prüfung irgendwo da ist, ist ein wichtiger Tag in der Arbeit. Das kann ich mir auch immer erinnern. Also das ist schon immer oft schwierig. Also immer, aber es gab dann Tage, die echt zach waren.
Ja. Wie gesagt, da muss man gescheites Schmerzmittel nehmen und hoffen, dass man über den Tag kommt. Ja. Und wenn das natürlich ständig ist, dann muss man nur mal genauer schauen. Mhm. Ja.
Jetzt haben Sie eine Sache schon gesagt, und das ist das Thema Ernährung, an das man ja im ersten Schritt nur wahrscheinlich gar nicht denkt. Auf was muss ich denn da achten? Jetzt haben wir schon gesagt, ein bisschen eben Eisen, Magnesium,
solche Sachen. Also Eisenmangel macht stärkere Blutungen, deswegen sollte man schauen. Also, wie soll ich sagen, der Körper ist leider so dämlich, dass wenn er Eisenmangel hat, macht er mehr Blutungen. Mhm. Warum auch immer. Ja. Mhm. Das heißt, jetzt muss man ein bisschen schauen, dass man da auf gleich kommt. Alles, was entzündungsfördernd ist, sollte man meiden.
Zucker.
Richtig. Mhm. Alkohol, Zucker, alles, was schnell verarbeitet wird quasi. Gut wäre grünes Gemüse, Brokkoli, was weiß ich, was jeder gerne mag.
Also einfach ein bisschen drauf schauen.
Ja, ein bisschen drauf schauen und vielleicht nicht nur zuckerhaltige Getränke trinken oder solche Sachen. Das ist ja bei jungen Menschen sehr häufig, dass die das sehr mögen.
Und das ist, wäre aber eigentlich ein genereller Tipp fürs Leben.
Ja. Also schlussendlich ist gesunde Ernährung für alle Erkrankungen oder Schmerzzustände Basis, einmal, aber nicht das, der Hauptteil quasi, aber mit dem kann man es unterstützen.
Also da kann man auch durchaus was tun. Ja. Jetzt gibt es ganz viele, und das habe ich auch erlebt, die gehen dann zur Frauenärztin, zum Frauenarzt, sagen, ja, Regelbeschwerden, schlimm, und vielleicht habe ich nur ein bisschen schlechte Haut auch, und dann haben wir die Lösung Nummer 1, dann verschreiben wir die Pille. Ist bei mir damals passiert, bei ganz vielen Freundinnen passiert, die gesagt haben, ja, mit der Pille wird's besser.
Ja, kurzfristig wird es besser, aber es kommen andere Symptome, die Nebenwirkungen von der Pille. Pille ist Plan B oder C. Prinzipiell Plan A, gerade bei den Jungen, ist einmal schauen, dass der Zyklus von sich aus einmal ein System kriegt, dass man das unterstützt. Natürlich, wenn das Thema Verhütung schon dabei ist, sind wir schneller bei der Pille. Aber wenn Verhütung noch gar kein Thema ist und es geht wirklich um Regelbeschwerden und Hautunreinheiten, da müssen wir diskutieren. Man muss wohl das geringere Übel auswählen, aber prinzipiell ist Pille nicht erste Wahl.
Ist nicht die Lösung, die oft präsentiert wird, dann wird's halt besser.
Nö. Also meiner Meinung nach nein.
Mhm. Jetzt habe ich eine wundervolle Podcast-Folge schon aufgenommen zum Thema Beckenboden. Und im Vorgespräch habe ich Ihnen das hingeworfen und Sie haben gesagt, ja, oh ja, Beckenboden. Ja. Wie hängen denn Regelbeschwerden jetzt mit dem Beckenboden zusammen?
Beckenboden ist ein Muskel. Ein hochkomplexer Muskel. Wenn man es ganz einfach sagt, ist, kommt man es wie eine Hängematte sich vorstellen. Vielleicht ist das letztes Mal gesagt worden. Und die ist aber sehr empfindlich. Empfindlich auf Fehlhaltungen, kein Sport, zu viel Sport, wenn eine Blasenentzündung da ist, Entzündungen, also er reagiert immer mit. Also das heißt, die Menschheit wird immer fauler. Die jungen Leute sind nicht alle sportlich, wenn man den ganzen Tag in der Schule sitzt und oder nur herumliegt dann daheim und nichts tut, wird verkümmert der quasi oder der ist einfach nicht trainiert oder massiv verspannt. Es geht in beide Richtungen. Und dann wird der Vorgang, was da passiert mit Abbluten und Regel und allem drum und dran, die Gebärmutter ist ein Muskel, die krampft. Und alles rundherum krampft mit. Und dann krampft auch der Darm mit und die Harnblasen und man hat Rückenschmerzen, man hat Bauchschmerzen, es zieht bis in die Knie rein. Daher wäre rein theoretisch Sport, leichter Sport, Entspannungstechniken, Yoga, Shiatsu, alles ein Thema. 14-Jährige geht nicht zum Yoga, sollten.
Vielleicht, ja, vielleicht haben wir
aber
wen motiviert.
Man könnte quasi in diese Richtung auch was tun. Also, also das kommt in letzter Zeit immer mehr raus, dass Beckenboden viel mehr Probleme macht, als wir uns denken und nicht erst mit 60 Inkontinenz.
Genau, weil an das dann denkt man ja sofort, ja. Das ist erst dann relevant, so nach der Geburt vielleicht, da kommt man mal das erste Mal drauf, ja, da kommt man mal vorübergehend drauf, dass der Beckenboden vielleicht nicht mehr ganz so funktioniert und eben dann im Alter, wenn es eben Richtung Inkontinenz geht, aber eben im frühen Alter, also gern sich die Podcast-Folge natürlich auch gern anhören, nach unserer jetzt, da gleich mal rüberschalten. Was gibt es denn noch für Dinge, die man tun kann? Ein Thema, das auch immer ganz stark irgendwo mitschwingt, ist das Thema des Stress.
Stress ist für Hormone tödlich, unter Anführungszeichen. Also Stress stört jedes Hormonsystem deutlich, vor allem chronischer Stress. Akuter Stress ist nur ein ganz kurzer Thema, aber chronischer Stress macht unser Hormonsystem ganz. Es kann nicht das machen, was es machen soll. Man kann sich vorstellen, dass der Stress, also dieses Cortisol, das hat man sicher schon mal gehört, sie quasi auf die Rezeptoren, also auf die Empfänger drauf sitzt, wo eigentlich ein anderes Hormon hin muss, das ist aber dann besetzt, dann kommt es nicht hin und dann kann es nicht das tun, was es tun soll. Ja. Und dann wären eben so Zyklusverschiebungen, das kennt man, wenn man krank war, wenn man stressig war, dass einfach die Regel ausbleibt oder 14 Tage später kommt oder die Blutung 10 Tage dauert, 12 Tage dauert. Ein Monat dauert. Und deswegen ist Stressabbau auch eine rein theoretische Variante.
Wenn man es schafft.
Richtig, wenn man es schafft. Kleine Sachen kann man ändern. Oder irgendwann muss man sie ändern.
Was halten Sie von so Themen wie einmal die Hormone analysieren zu lassen, da wirklich auch jetzt mal Blutuntersuchungen zu machen? Braucht man das auch, wenn es um die Regelbeschwerden geht?
Nur in gewissen Situationen, ganz ehrlich. Sehr viel ist aus der Geschichte, aus der Anamnese zum Erkennen. Da sind die Hormonlabore nur mehr, machen wir halt zur Sicherheit dazu, aber rein theoretisch, eigentlich kann man nicht wirklich was rauslesen. Vor allem, wenn es so um Schwankungen geht, um so vorübergehende Sachen. Das muss man mal in einer Blutabnahme festhalten, dass da was nicht stimmt. Die Hormonlabore sind für wirklich gröbere Probleme ein Thema, also wenn wirklich massive Zyklusstörungen da sind und man vermutet, dass wirklich von vornherein ein Fehler im System und nicht in einem eigentlich funktionierenden System einmal ein Chaos drin. Ja. Mädels, die zum Beispiel mit 18 noch keine Regelblutung haben oder 17 von mir aus, die müssten mal kommen, weil eigentlich soll man bis 15, 16 eine Regel haben und da geschaut, warum. Und da wird dann gesucht und da hat das Hormonlabor dann einen Sinn. Was auch ein Riesenthema ist, ist Schilddrüse-Geschichte, Schilddrüsenerkrankungen, Schilddrüse. Das ist auch ein bisschen ein Frauenthema oder schneller mal ein Frauenthema. Das heißt, das ist das einzige Hormon, was man immer dazu anschauen muss. Sicher, weil das kann das System auch sehr stören. Vor allem bei Zyklusunregelmäßigkeiten.
Gibt's auch schon eine wundervolle Podcast-Folge zum Thema Schilddrüse übrigens. Ja. Super viel Querverweise, aber auch, das zeigt ja auch, wie Zusammenhänge in unserem Körper einfach da sind, wie alles irgendwie miteinander zusammenspielt. Was halten Sie denn von so, ich nenne es mehr pflanzlichen Alternativen, von Homöopathie? Kann man da irgendwas nehmen? Könnten Sie da was auch empfehlen, dass man sagt, okay, das vielleicht macht es das echt auch leichter?
Also prinzipiell kann man alles versuchen. Mhm. Weil Homöopathie kann man diskutieren, wie man will. Gibt sicher Podcast-Serie.
Noch nicht, aber das machen wir bestimmt noch.
Nein, wenn man sowieso schon homöopathisch andere Sachen auch so behandelt, kann man das natürlich auch mitbehandeln. Es gibt viele Frauen oder Mamas, die sind eh sowieso beim Homöopathen, die können solche Sachen dann auch dort mit betreuen oder mitberaten lassen. Es gibt immer was. Mhm. Pflanzlich gibt es Progesteron-ähnliche Geschichten, die man versuchen kann. Mönchspfeffer, Jamswurzel, Frauenmantel. Der Garten hat vieles. Manche Sachen kennen wir schon seit Jahrhunderten. Die ganzen Kräuter, Hexen, Hebammen, was weiß ich, was vor den letzten Jahrhunderten haben, ja, waren ja auch nicht blöd. Die haben schon Pflanzen gehabt, damit es Blutungen stillen, weniger machen, Schmerzen stillen und auch diese Frauenbeschwerden, die hat es damals auch schon ein bisschen gegeben, unter Kontrolle zu bringen. Also Versuch ist auf alle Fälle wert, dass man das einmal ausprobiert.
Also wirklich aus dem ganzen Bauchladen an Dingen einmal schaut, was tut einem gut, was macht es vielleicht besser.
Am besten aber nicht irgendwas im Internet bestellen, sondern vielleicht in der Apotheke beraten lassen oder vom Frauenarzt, dass die richtigen Präparate ausgesucht werden oder verschrieben werden. Beziehungsweise verschrieben ist relativ, weil die meisten Sachen gibt es nicht auf Rezept.
Kriegt man dann so. Aber sich da gut zu informieren an passender Stelle, nenne ich es jetzt mal, gilt ja generell. Jetzt habe ich gelesen, es gibt so Progesteronsalben, Cremes, die auch gut helfen können.
Ja, gibt's auch in verschiedensten Formen, Farben, Dosierungen, Prozentanteile und so weiter. Die Progesteroncremen ist jetzt nur nichts für die Jungen, ist eher für gröbere hormonelle Probleme ein Thema, eher dann ein bisschen später für Richtung Wechselbeschwerden, aber auch, wenn man ehrlich ist, auch vorher schon mit massive PMS oder so Geschichten. Also Progesteronmangel ist ja für manche Frauen ein lebenslanges Thema. Also da fängt schon früh an.
Ja. Könnte eine Option sein.
Könnte eine Option sein, wird nicht von der Krankenkasse bezahlt, muss man sich selber kaufen.
Mhm. Okay.
Also und dann braucht man auch, wenn der das Richtige verschreibt, weil da gibt es sehr viele Unterschiede, also sehr viele schon Unterschiede, wie die zusammengemixt werden, welche Apotheke das macht, wie viel Prozent sind. Also.
Also das ist durchaus heikel.
Ja, also man kann nicht einfach irgendeine Progesteroncreme aus dem Internet bestellen, weil kein Mensch weiß, wie viel wirklich drin ist.
Mhm. Ja. Und dann gäbe es vielleicht Nebenwirkungen oder Auslöser, die ich nicht haben möchte.
Genau, oder ist die falsche Dosierung und bringt alles durcheinander.
Mhm. Also das.
Aber es ist eine Möglichkeit und ist sicher was, ob was man mit dem Frauenarzt besprechen muss und nicht selbst Versuche starten.
Mhm. Wie bei eben ganz, ganz vielen Dingen. Jetzt ist noch ein Stichwort, das auch immer wieder auftaucht, wenn es um Regelbeschwerden geht, das Thema Endometriose. Jetzt könnte man eine ganze Folge über das Thema machen.
Richtig.
Aber vielleicht nur so ein bisschen ein Hinweis, okay, wann wäre es denn auch gut, das abklären zu lassen? Weil ich wäre, das wären Symptome, Themen, dass ich sage, okay, vielleicht ist das Endometriose.
Also Endometriose ist, das Hauptsymptom ist, dass bei jeder Regel, vielleicht einen Tag vor dem Regelstart, massive Schmerzen da sind. Wirklich bei jeder, nicht bei jeder zweiten oder einmal so, sondern ist wirklich bei jeder Regel so Schmerzen da, dass man arbeitsunfähig ist, 2-3 Tage daheim bleiben muss, plus halt andere Symptome noch dazu, aber das Kardinalsymptom sind wirklich die Regelschmerzen pünktlich zur Regelbeginn und nicht schon 2 Wochen vorher oder sonstiges. Ja. Mhm. Es gibt natürlich leider Menschen, die alles haben, also Endometriose und einen Progesteronmangel und einen schlechten Beckenboden und. Mhm. Da wird es dann ein wenig schwierig, das herauszufiltern. Aber wenn man jedes Monat daheim bleiben muss oder 1-2 Tage wirklich arbeitsunfähig ist, also da muss man sehr schnell mal zum Frauenarzt gehen und das einmal abklären lassen. Mit 14 eine Endometriose diagnostizieren ist schwierig. Also,
weil sich im Körper noch so viel tut und sich verändert.
Da sind noch so viele Sachen noch nicht abgeschlossen. Ja, aber wenn man mit 17, 18 wirklich schon ständig Schmerzen hat und das jetzt alles andere abgeklärt ist, bleibt Endometriose übrig. Die Diagnostik wird mittlerweile auch besser. Wir müssen nicht wie früher operativ reinschauen, ob es wirklich Endometriose ist, sondern man kann es jetzt mittlerweile zumindest ganz starke Fälle kann man mit dem Ultraschall schon teilweise sehen, mit guten Ultraschalluntersuchungsgeräten.
Ja, auch spannend natürlich, weil eben auch vielleicht da die Botschaft, das ist eben nicht normal, dass man halt Regelschmerzen so massive hat,
genau,
wo man halt die Schmerztabletten jedes Monat braucht, genau, sondern dass man es wirklich klärt.
Aber anders gesehen ist jetzt nicht jeder Regelschmerz ist Endometriose.
Mhm.
Also da kann man ruhig zuerst einmal alternative Sachen versuchen, schauen, wie weit kommt man, wie am Anfang gesagt, ein Tagebuch führen und wirklich auch schauen, wie oft habe ich jetzt wirklich so starke Schmerzen, wie oft muss ich wirklich 2, 3 Schmerztabletten am Tag nehmen oder 4 oder 5 und muss trotzdem im Bett liegen bleiben und kann mich nicht bewegen und solche Sachen. Also
jetzt haben wir ganz viel über die Jungen gesprochen. Gehen wir nur mal ein bisschen ans andere Ende.
Ja.
Wir wissen ja auch, das Thema der Wechseljahre beeinflusst die Regel und unser gesamtes Wohlbefinden und unseren gesamten Körper. Und das habe ich auch lernen dürfen, das startet in Wirklichkeit ab 35, 38 geht es schon so ein bisschen
plus,
los,
dass man
da die ersten Anzeichen auch spüren könnte. Wie verändert sich denn da das Thema auch der Regelbeschwerden? Hat man da irgendwie vielleicht die Chance, dass es weniger wird? Hat man die Chance,
auch
die Gefahr, dass es mehr wird? Wie kann man sich das vorstellen?
Also schlussendlich, so wie es anfängt, so hört es auch wieder auf. Das heißt, die ganzen Zyklusunregelmäßigkeiten, die man mit 14, 15 oder 13, 12, 13, 14, den Rückbau merkt man dann wieder so ab rund um 40 fängt es wieder an, weil die 2 Hormone plus noch ein paar andere Hormone wieder nicht in Balance sein. Das heißt, wir haben wieder mehr Gelbkörperhormonmangel, Progesteronmangel. Das ist das Erste, was nicht funktioniert. Deswegen sind Zyklusunregelmäßigkeiten, Stimmungsschwankungen, Heißhunger, wieder alles da oder wieder mehr da wie vorher. Mhm. Also oft ist dazwischen recht gut und dann zum Schluss hin kommen die Sachen wieder.
Mhm.
Und die Therapieansätze sind dieselben.
Mhm. Aber es gibt vielleicht auch die Chance, dass es vielleicht ein bisschen besser wird.
Bei manchen, also jede Schwangerschaft zum Beispiel, mischt die Karten neu.
Mhm.
Also bei manchen ist nach einer Schwangerschaft alles anders. Manchmal besser, manchmal schlechter.
Mhm.
Und wie gesagt, Stress. Chronischer Stress macht Symptome schlimmer.
Mhm.
Immer. Das Gemeine ist halt, dass man 40 plus, 50 plus absolut im System, im Hamsterrad hängt und die meisten nicht wirklich schnell rauskennen.
Da ist man in der Stressphase Nummer 1 im Leben, oftmals zumindest.
Ja, also das ist das Schlimme dran, dass wir Frauen quasi neben diesen hormonellen Schwankungen ja noch arbeiten müssen und Kinder haben.
Und Kinder und Familie.
Und Familie haben und kaum sind die Kinder aus dem Haus, müssen wir uns um die Eltern kümmern und Pflege und ja, und in der Arbeit ist man auch die Älteste quasi, die sich am besten auskennt und die am wenigsten fehlen soll, weil sonst bricht das System zusammen und solche Sachen.
Also da ist schon viel Druck da.
Genau, und das macht schlechter.
Da muss man irgendwo einen Weg finden.
Man kann frühzeitig schon anfangen mit 40 Sachen vielleicht schon nicht mehr zu machen oder nicht mehr alles gleichzeitig. Man muss nicht für die Geburtstagsparty 4 Kuchen machen, reicht einer. Oder auch gekaufter. Oder Kleinigkeiten. Man muss nicht alles organisieren für alle.
Mhm.
Auch wenn man es vorher gemacht hat.
Mhm. Das ist ein bisschen so das ein Frauenthema, dass wir im Perfektionismus oft drinnen sind und das Beste geben möchten für alle rund um uns herum und vielleicht sogar ein bisschen auf uns vergessen.
Ganz bestimmt. Ganz bestimmt.
Sie nicken aus Erfahrung, aber wahrscheinlich aus ganz vielen Gesprächen auch mit Ihren Patientinnen, dass das einfach unsere Lebensrealität ist.
Richtig. Und es ist einfach so, dass, wie soll ich das sagen, wir glauben, weil wir müssen alles können, alles machen, sofort auf der Stelle. Aber es ist erlaubt, dass man sagt, das machen wir erst nächste Woche. Das brauche ich jetzt nicht gleich.
Genau, einfach zu priorisieren und einmal sagen,
oder
ist
es macht wer andere.
So andere. Delegieren.
Delegieren
auch ein
kann man lernen
Thema.
Und üben und ja. Das ist natürlich jetzt nicht das Allheilmittel, aber es ist ein Faktor, der bei vielen ständig das System kippen lässt oder das hormonelle System. Man hat ja dann schon Baustellen.
Absolut. Da kann man durchaus ein bisschen versuchen, Leichtigkeit hineinzubringen. Wenn Sie ein bisschen in die Zukunft schauen, was glauben Sie, wie wird sich das Thema entwickeln im Bereich vielleicht auch der Forschung? Tut sich da was, dass man sagt, okay, Regelbeschwerden, das jetzt schon auch immer noch ein bisschen nebulös ist und ein bisschen komplex ist, dass man da irgendwo Erleichterung bekommen?
Ich befürchte nicht so schnell. Glaube ich, was jetzt mit KI, künstliche Intelligenz, ich will jetzt nicht mit dem anfangen, aber prinzipiell ist es schon so, dass mittlerweile schon Systeme am Markt gibt, das auch zur Verhütung versucht wird anzubieten. So Tracker-Systeme mit Temperaturmessung und Parameter in die App eingeben und der berechnet dann, wann man wo im Zyklus ist und was jetzt passiert, und das wird vermutlich besser werden. Die Beobachtung des Körpers mit KI, ich weiß zwar nicht, ob es gut ist, aber ja, wir können dann quasi im Vorhinein schon sagen, morgen geht's mir schlecht.
Was, ja, ist aber auch nicht schlecht.
Aber es wäre vielleicht für die Planung besser, beziehungsweise man beschäftigt sich selber mit sich selbst, mit seinem Körper und kann dann Sachen auch besser verstehen und ist dann nicht gleich ganz verzweifelt und sagt,
was ist denn heute los?
Was ist denn schon wieder, ja.
Ja, genau, das ist ja das, was man oft hört, ist eh klar. Was hat's denn schon wieder?
Ja, prinzipiell, wenn man lang genug zusammen ist mit seinem Partner, der kennt einen schon und der weiß dann eh, oh Gott, muss man sich ausmachen.
Ja, aber das Verständnis, das ist schon ein großer Teil des Ganzen, nämlich auf beiden Seiten, dass man nicht nur sich selbst kennenlernt, seinen eigenen Körper, sondern dass man eben auch bei den Männern dieses Verständnis hat, okay, es gibt einfach diese Phasen, die wir haben und die wir gar nicht so beeinflussen können.
Das wird, glaube ich, ein bisschen besser.
Ja.
Also das gegenseitige Verständnis wird besser.
Gut, dass wir mehr drüber reden.
Richtig. Und Männer lieben Apps, die können damit spielen.
Das hilft vielleicht da.
Nein, aber man hat was in der Hand und sagt, okay, ich habe das jetzt, schau dir das an, die nächsten zwei Tage diskutieren wir nichts aus.
Genau, also, keine heiklen Themen.
Keine heiklen Themen, nur gemütlich, wenn es geht.
Vielen lieben Dank, danke für diese Einblicke. Ich glaube, da war wieder ganz, ganz viel dabei für alle, die sich denken, na, vielleicht sollen wir da genauer drauf schauen, auf mich und meinen Körper, einfach um ein besseres Verständnis für mich selbst zu haben. Zum Abschluss die Frage, die ich allen stelle. Was ist denn die eine Sache, die Sie täglich tun, die Sie gesund und glücklich macht?
Moment, da muss ich nachdenken. Schlaf.
Schlaf?
Über Schlaf
haben wir gar nicht gesprochen. Schlaf ist sicher auch wichtig, oder?
Schlaf ist sehr wichtig. Also Zyklus und Schlaf, Hormone und Schlaf ist auch nicht gut. Also wenn man einen Job hat mit viel Nachtdienste oder Schlafstörungen hat oder sonstiges, das macht das System auch ganz irr und wirr quasi.
Guter Schlaf.
Guter Schlaf wäre gut, geht aber auch nur, wenn der Stresslevel nicht so hoch ist oder die Sorgen nicht so groß sind oder…
Hängt alles zusammen.
Hängt alles zusammen. Aber mein Um und Auf ist Schlafen zurzeit.
Regenerieren. Vielen lieben Dank. Danke für diese Einblicke. An dieser Stelle sage ich auch allen danke fürs Zuhören und empfehle, die Oberösterreichischen Nachrichten zu lesen. Am besten mittwochs, wo es den Gesundheitsteil gibt, wo wir immer einen bunten Strauß an verschiedenen Gesundheitsthemen für alle bereit haben. Und ich hoffe, wir hören uns und sehen uns in der nächsten Podcast-Folge. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank.
Dankeschön.
Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von der Oberösterreichischen Gesundheitsholding.